Ihr Lieben, bevor es hier mit tierisch losgeht, folgender Aufruf. Wir sind für den Deutschen Podcastpreis nominiert in der Kategorie Newcomer. Wir sind mega aufgeregt und das Ganze ist ein Publikumspreis. Also wir zählen auf euch, dass ihr uns ein bisschen Liebe und vor allem eure Stimme dalasst. Und das könnt ihr tun unter dem Link, den wir in die Shownotes von der Schimpansenfolge, also Folge 46, tun. Da müsst ihr nur draufklicken, zwei Klicks und ihr habt eure Stimme für uns dagelassen und wir freuen uns riesig. Oder ihr geht auf die Seite vom Deutschen Podcastpreis, da könnt ihr euch auch durchklickern, ist aber ein bisschen hampeliger. Also einfach in der Schimpansenfolge, in den Shownotes, auf den Link klicken und für uns abstimmen und ewige Dankbarkeit sei euch garantiert. So, und jetzt geht's los mit tierisch.
Heute geht es um Mantel und Degen, um einen internationalen Preis, um bunt, wichtig und unbekannt. Kurz, es geht um Malakologie.
Ja, heute geht es um Weichtiere. Es geht um die Weichtierwahl des Jahres. Leute, es ist soweit. Wir haben lange gewartet. Los geht's.
Auf die Plätze, fertig, Schnecke.
Du Schleimer.
Tierisch, der Podcast von Lydia Möcklinghoff und Frauke Fischer, präsentiert von Weltwach.
Das war schwierig. Also um das anzukündigen, Tiergeräusch für Weichtiere ist schwierig.
Mega schwierig.
Weil es sind jetzt nicht unbedingt die Plaudertaschen unter den
Das ist mir auch aufgefallen. Ich wollte eigentlich auch ein Tiergeräusch suchen, aber ich musste aufgeben.
Wir fanden ja dann die Metalband Giant Squid.
Genau. Und das Buch vom Geräusch der Schnecken oder sowas, aber irgendwie ein Roman ist.
Genau. Und Giant Squid trauen wir uns jetzt nicht zu spielen, weil wir nicht wissen, ob wir das spielen dürfen. Von daher spiele ich dir das Lied Das Weichtier. Es geht irgendwann ein bisschen später los.
Ach so, ich höre gar nichts.
Ja, ja.
Ja, ja. Der Ton ist irgendwie strenger geworden.
Ein bisschen, ja, auf jeden Fall.
Ich fand das, in meiner Abwesenheit hat sich hier was verändert. Ja,
apropos Abwesenheit. Ja. Du warst gerade in Peru unterwegs, bist gerade zurückgekommen.
So ist es.
Und ich bin natürlich sehr gespannt, was extra noch nichts erzählt, was alles in Peru passiert ist. Das gibt's aber dann erst nächste Woche in der Folge.
Das stimmt.
Weil wir heute natürlich unbedingt die Weichtiere featuren müssen. Wir sind nämlich, also die Weichtierwahl läuft schon. Wir sind spät dran. Von daher, also jetzt erstmal das Tiergeräusch, dann mehr zur Weichtierwahl, wie das alles abläuft, wie ihr mitmachen könnt, welche Tiere es sind und los geht's.
Lebt das Tier im Meer?
Nein.
Nein? Das Tier lebt an Land?
Ja.
Das Tier ist ein Weichtier?
Ja.
Das Tier ist eine Schnecke.
Muss es sein, denn nur Schnecken leben an Land von den Weichtieren.
Aber wie kann das dann so einen Lärm machen? Ist das Geräusch verstärkt?
Nein.
Also man würde jetzt mit bloßem Ohr an dem Tier vorbeigehen und dieses Geräusch hören?
Dieses Geräusch hören. Ehrlich gesagt, ich weiß überhaupt nicht, welche Art es ist.
Aber eine Schnecke. Ja, da rate ich Schnecke.
Es geht eher darum, wie macht die Schnecke das Geräusch. Also es ist irgendeine Schnecke.
Okay.
Random Schnecke.
Random Schnecke. Die Schnecke, und jetzt soll ich sagen, wie die das Geräusch macht. Vielleicht, wenn die mit ihrem Gehäuse aneinander vorbeischubbern.
Nee.
Es ist ein Fußrutschgeräusch.
Ja.
Siehste, habe ich doch gleich gedacht.
Also genau. Ja, das,
Eine Schnecke, die auf ihrem Fuß rutscht.
Richtig, es ist ein Video von einer Schnecke, die über eine Glasscheibe läuft.
Okay.
Und dabei dieses, aus Versehen vermute ich, dieses Geräusch macht. Also es ist eigentlich ein versehentliches Schneckengeräusch, aber es war das Einzige, das ich fand. Also auch die, es gibt zwar ein paar Videos mit, wo man sieht, wie die Schnecke mit ihrer Radula frisst. Also Schnecken haben ja diese Raspelzunge, auch Radula genannt, auf der, das ist quasi wie so eine zungenähnliche Struktur weiter hinten. Und damit raspelt die ihr Futter ab. Da sind bis zu 800 Chitinzähnchen oder auch aus Mineralien solche kleinen Zähnchen drauf. Und damit raspelt die ihr Futter ab. Und da gibt es ein paar coole Videos zu, wo man das auf so einer Scheibe auch sieht. Aber
macht nicht so ein dolles Geräusch.
Nee, hat man nicht gehört.
kurz, bevor wir aber jetzt hier in die Schnecke genauer
vorstellen. Ja, wir tauchen schon sofort ein, weil wir sind heiß. Man muss jetzt mal sagen, wir sind außer uns, wir sind in großer Aufruhr.
Und es stimmt wirklich, also tatsächlich habe ich erst gedacht, naja komm, weicht hier des Jahres, oh nö. Aber je mehr ich mich eingelesen habe, umso begeisterter wurde ich. Genau, also Weichtierwahl des Jahres, also ich habe ja gesagt Malakologie und tatsächlich ist die Malakologie oder die Malakozoologie die Lehre, die Forschung von den Weichtieren. Und jedes Jahr gibt es tatsächlich die Weichtierwahl des Jahres. Das ist nicht so völlig random, sondern es sind 5 Arten vorgeschlagen. Diese 5 Arten stellen wir heute natürlich auch vor. Und es ist ein Publikumspreis. Also alle können sich daran beteiligen. Jeder hat eine Stimme und darf einer dieser 5 Finalistinnen seine Stimme geben. Und der Preis besteht dann darin, dass das Genom dieser Gewinner-Weichtierart sequenziert wird.
Genau.
Und das wiederum wird hoffentlich helfen, diese Arten, über die weiß man entweder wenig oder man glaubt, dass sie eine wichtige Rolle spielen im Ökosystem oder dass sie bedroht sind. Diese Sequenzierung des Genoms soll eben dann dieser Art und dem Verständnis für Weichtiere und die Funktionen und die Bedeutung von Weichtieren in Ökosystemen steigern oder verstehen helfen.
Genau, also man kann nicht nur mehr über die Art lernen, indem man ihr Genom kennt, sondern man kann sie zum Beispiel auch viel einfacher in Ökosystemen nachweisen, zum Beispiel über Umwelt-DNA. Das heißt, man nimmt eine Wasserprobe, es sind fast nur marine Arten, aber nicht nur. Man nimmt eine Wasserprobe, man sieht darin DNA-Schnipsel der Arten, die in dieser Umgebung, in diesem Ökosystem leben. Und so kann man sehen, wo diese Arten leben oder wo sie eben auch nicht mehr vorkommen. Ja. Und das ist auch ein großer Vorteil, wenn das Genom einer Art sequenziert ist.
Mhm. Genau.
Man muss präzisieren, die Wahl zum internationalen Weichtier des Jahres, weil es gibt wohl auch schon nationale Weichtiere, die von Naturschutzorganisationen gekürt wurden. Aber dieses hier ist tatsächlich die große internationale Wahl zum Weichtier. Ich habe auch schon mit den Organisatorinnen telefoniert. Die haben auch schon erzählt, so in den letzten Jahren, teilweise gibt es dann in den einzelnen Ländern, also letztes Jahr wurde eine kubanische Schnecke gewählt, oder was war das? Nee, letztes Jahr chilenisch. Ich weiß es nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall gab es dann immer einen riesen Aufruhr in den Ländern. Die Länder sind voll dabei, wollen unbedingt, dass ihr Nationalweichtier gewählt wird. Und das finde ich irgendwie auch total charmant. Und wir sind ja zu dieser Weichtierwahl gekommen. Wer jetzt die erste Folge dieses Jahres noch nicht gehört hat, da haben wir die Tiere des Jahres vorgestellt und haben uns sehr amüsiert, dass die Weichtiere erst später kommen.
Genau, die Weichtierwahl des Jahres wird ja überhaupt erst online gestellt. Was war das, glaube ich, am 13. März?
Genau.
Also das Publikumsvoting begann erst am 13. März und es endet Ende April.
14. April.
Oder 14. April.
Genau, also das ist auch der Aufruf an euch. Wir werden das nachher auch nochmal genauer erklären. Jetzt gerade, also diese Folge kommt am 27. März raus und bis zum 14. April habt ihr jetzt noch Zeit zu voten und wir stellen euch heute die Tiere vor. Also wir haben den Anspruch, dass nachdem wir hier Werbung gemacht haben und nachdem die ganze Tierischgemeinde außer sich ist, was Weichtiere betrifft, dass die Voting-Zahlen für die Wahl des Weichtieres in die Höhe schießen. Und wir erwarten auch von euch, dass ihr ordentlich Werbung macht.
Ja. Unbedingt. Und tatsächlich hat man mit der Stimme, kann man auch einiges bewirken, denn es machen jetzt nicht Millionen von Menschen weltweit mit bei der Abstimmung und deswegen hat also eine einzelne Stimme ein sehr großes Gewicht und deswegen, wer gerne selbstwirksam sein möchte, für die oder denen ist die Weichtierwahl des Jahres genau der richtige Voting-Event.
Damit es jetzt gleich bei euch kein Halten mehr gibt, tauchen wir jetzt ein in die Welt der Weichtiere und jetzt darfst du, Frauke.
Genau, also als allererstes mal, wer gehört überhaupt dazu? Schnecken, Muscheln und Kopffüßler, also Oktopusse zum Beispiel, die gehören dazu. Also wir kennen ja Schnecken, kennt ja jeder. Und dadurch entsteht vielleicht bei einem so der Eindruck, ja, das sind halt so landlebende Organismen. Aber die wenigsten von denen leben an Land. Also die allermeisten Mollusken leben in den Meeren, aber teilweise auch im Brackwasser, teilweise auch in Süßgewässern und teilweise eben an Land. Und sie sind nach den Arthropoden, also den Gliedertieren, die zweitgrößte taxonomische Gruppe der Welt. Weit hinter, abgeschlagen hinter den Arthropoden, also von den Arthropoden schätzt man, gibt es über 1,1 Millionen verschiedene Arten. Und dann kommen die Mollusken, geschätzt 200.000 Arten. Und dann kommen die Chordaten, dazu gehören also unter anderem die Wirbeltiere und die sind nur 52.000. Ja.
Wobei also, es da, glaube ich, noch große Diskussionen gibt. Also allein bei den Schneckenarten habe ich gesehen, also die meisten Schätzungen gehen von etwa 100.000 Schneckenarten aus. Es gibt aber auch in Publikationen Angaben, die noch nur in Anführungsstrichen von 43.000 Schneckenarten ausgehen. Und dann bei anderen Quellen sagt man, nee, das sind 240.000 allein die Marienschnecken, ja. 240.000 Arten. Also da besteht noch eine große Diskussion, weil einfach auch die Exemplare, die uns wissenschaftlich vorliegen, teilweise noch nicht gut untersucht sind und man gar nicht weiß, ja. Ist das jetzt alles eine Art oder sieht das nur gleich aus und sind eigentlich 8 unterschiedlich?
Genau, also das bedeutet, wer jetzt von der Weichtierwahl des Jahres total angefixt ist, der kann gleich den nächsten Schritt machen zum Molluskenforscher. Mhm. Also wenn man gerne Arten neu beschreiben will, dann ist das eine Tiergruppe, die sich total lohnt. Also die Wahrscheinlichkeit, da neue Arten zu finden und beschreiben zu können, die ist extrem groß.
Ja.
Groß, Stichwort für Größe. Der kleinste Mollusk, den es gibt, das sind eine bestimmte Gruppe von marinen Schnecken und die verbriefte Angabe über die kürzeste Körperlänge sind 0,7 Millimeter. Also es gibt sogar Angaben,
wow.
Aber die waren, ja genau, also 0,7 Millimeter. Es gab auch welche, die habe auch Angaben gefunden, das sind 0,4, aber das war dann mehr so in irgendwelchen Zeitungen, das war nicht so ganz wissenschaftsbasiert. Deswegen die kleinste wissenschaftlich, in einer wissenschaftlichen Publikation festgestellte Größe war 0,7 Millimeter für so eine kleine Schnecke. Auch da übrigens stand in diesem Artikel dann, oder der Wissenschaftler, der dieses Tier beschrieben hat, der hat gesagt, ja, also es gibt einfach wenig Leute, die Geduld haben, sich mit diesen so kleinen Schnecken zu beschäftigen. Mhm. Und deswegen hat er also bedauert, dass er wenig Menschen hat, die diese Begeisterung für diese kleinen Schnecken mit ihm teilen.
Wir hatten hier ja auch schon mal die kleinste Landschnecke der Welt vorgestellt, die Haare auf dem Rücken trägt, auf denen sie Kotkügelchen arrangiert. Und ich werde nachher noch was zum Liebesspiel der Weinbergschnecke einspielen mit der Schneckenforscherin, die diese Schnecke mit ihrer Arbeitsgruppe entdeckt hat, Adrianne Jochum vom Senckenberg-Museum, das auch die Finger in der Weichtierwahl
hat. Allerdings. Ne? Und wir kommen ja noch zu Schnecken, aber jetzt erst nochmal Mollusken, Weichtiere allgemein, also ganz klein 0,7 und ganz groß.
Riesenkalmar.
Riesenkalmar, genau. Es gibt den Giant Squid und den Colossal Squid und die sind beide immer nur durch ganz wenige Exemplare bekannt. Man weiß über die so gut wie gar nichts und deswegen, alles, was man also bisher weiß oder den größten, den man bisher vermessen hat, der war 10 Meter lang und wog 500 Kilogramm. Und ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch machen, da so explizit nochmal genau die Ernährung von diesen Tieren zu erklären. Aber vielleicht anders als diese Radula bei Schnecken, haben diese Tintenfische, diese Riesenkalmare, die haben wie so einen Papageienschnabel. Und diese Papageienschnäbel, die findet man auch im Körper oder im Magen von Pottwalen. Mhm. Pottwale ernähren sich nämlich hauptsächlich von denen. Und da hat man solche Schnäbel von diesen Giant Squid gefunden, die so riesig waren, dass man schätzt, dass die von Individuen kamen, die deutlich größer waren und bis zu 700 Kilo gewogen haben. Also das ist hier die Bandbreite, in der wir uns bewegen. 0,7 Millimeter bis 10 Meter.
Ja, Wahnsinn. Schon eine wahnsinnige Varianz.
Ja, und die Varianz ist entstanden, weil die auch schon viel Zeit hatten. Also die ältesten Fossilbelege, die sind mindestens 500 Millionen Jahre alt. Also seit 500 Millionen Jahren gibt es die Mollusken. Und jetzt könnte man ja denken, ja Moment mal, Weichtier und Fossil, wie geht das denn? Eine Besonderheit dieser Weichtiere ist eben, dass sie irgendeine Form von Schalenstruktur haben. Schnecke, ja klar, Gehäuse. Also manche haben es auch sekundär verloren, muss man dazu sagen. Aber vielleicht, also manche
aber dann
haben
immer
eben so
sekundär tatsächlich verloren.
Genau, also manche haben eben so ein Außenskelett, also so ein Schneckenhaus zum Beispiel oder Muscheln, eben so eine Muschelschale. Und die diese Kalmare und die Oktopusse, die haben eben so ein also die haben auch so eine Calciumcarbonatstruktur. Das kennt sicher der eine oder andere auch, wenn man, also ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal in Spanien im Urlaub war und dann lagen am Strand diese
Ja, wie heißt der noch?
Sepia.
Genau. Und wir hatten früher Wellensittiche, als ich Kind war. Und da waren wir immer total scharf darauf, diese Sepia-Schalen zu sammeln, weil die Wellensittiche da mega drauf abfahren
mit
ihrem Schnabel.
Genau, also dieses Calciumcarbonat ist für die natürlich super. Aufbau vom Skelett, aber auch dann eben für die Eierschalen. Und heute soll es mal nicht so doll um Probleme gehen, aber die Versauerung der Meere, die macht natürlich diesen Tieren, die mit Calciumcarbonat solche Strukturen aufbauen, seien das externe oder solche internen Strukturen, die macht denen natürlich ein Problem, denn die lösen sich in saurem Wasser sehr, sehr leicht auf oder können sehr schlecht gebildet werden.
Dem werden wir gleich noch begegnen. Eines meiner nominierten Tiere ist damit am Kämpfen.
Bevor wir zu den Nominierten kommen, vielleicht nochmal so ein bisschen eine Besonderheit oder nochmal zur generellen Struktur. Also eigentlich so ein Mollusk, der hat so eine Art Fuß irgendwie. Die Schnecke bewegt sich darauf. Dann hat er so eine Art Mantel, nennt man das. Und dann gibt es noch so ein paar andere anatomische Gemeinsamkeiten. Mhm. Aber das Auffällige bei dieser Tiergruppe, und das liegt eben an dieser hohen Artenvielfalt und der langen Zeit der Evolution, ist, dass das extrem stark abgewandelt ist. Also bei den Kalmaren und den Oktopoden, da ist zum Beispiel dieser, muss ich kurz überlegen, da ist dieser Fuß eben zu diesen Armen geworden. Mhm. Also das sieht dann plötzlich ganz, ganz anders aus, wenn man in ein zoologisches Lehrbuch guckt. Dann gibt es so deshalb auch nur so einen, also wenn es da um Baupläne gibt, so einen idealisierten Bauplan, also so vielleicht wie der Vorfahre aller heute lebenden Mollusken aussah, weil die alle so stark abweichen von diesem Ursprungsbauplan.
Ja. Und ich finde, das kann man wirklich sich an der Stelle, wenn man sich jetzt anfangen möchte, für Mollusken zu begeistern, wirklich nochmal klar machen. Wir reden über eine Tiergruppe, zu der der Krake gehört und die Muschel.
Genau.
Also das ist schon, finde ich, total abgefahren. Und die Weinbergschnecke.
Ja,
also,
und die Nacktschnecke.
Und die, ja, aber so vollkommen unterschiedliche Tiere, die wir vielleicht in unserem Kopf noch nie so richtig zusammengeschmissen haben. Und da bekommt man eine Idee, wie breit aufgestellt diese Tiergruppe eigentlich ist. Soll ich mit den Schnecken einsteigen? Sonst halte ich es nicht aus.
Nee,
ich muss
komm,
über Schnecken reden.
Auf jeden Fall.
Lass uns über Schnecken reden.
Genau. Lydia durfte... Also ich hatte eine Mal, habe mir einen von den fünf ausgesucht. Dann habe ich mich breitschlagen lassen, so einen anderen zu nehmen.
Wir dürfen auf keinen Fall die Wahl beeinflussen.
Nein,
das heißt,
eben.
Wir versuchen neutral zu sein.
Das stimmt, wir sind
wir
die Mega-Influencer.
Wir haben alle schwer irgendwelche Favoriten, aber versuchen das nicht durchblicken
ganz,
zu lassen.
Ganz, ganz seriöses
jeder
Gesicht.
Jeder soll seine Chance haben.
Stiff upper lip. Und wir werden nicht, aber los geht's mit deiner...
Also ich habe bei den nominierten Tieren alle Schnecken abgegriffen. Ich mag Schnecken. Ich habe sogar eine Schnecke tätowiert.
No way.
Das kennst du doch, oder? Warte, das zeige ich
dir. Ja, kenne ich.
Aber die Heinschnirkelschnecke. Habe ich sogar. Also ich mag Schnecken. Schnecken sind natürlich wunderschöne Tiere und wir denken also erstmal natürlich an die Landschnecken, obwohl die Meeresschnecken eigentlich viel vielfältiger sind und alle Landschnecken kommen aus dem Meer. Erstmal haben sich die Meeresschnecken evolviert und dann die Landschnecken und die sind auch nicht unbedingt alle sehr eng miteinander verwandt, weil sie sich teilweise von ganz unterschiedlichen Meeresschnecken zur Landschnecke entwickelt
haben. Ganz kurzer
Einwurf
vielleicht dazu nochmal allgemein bei den Mollusken, deshalb auch, die haben alle oder haben eigentlich alle irgendeine Form von Kiemen, mit denen sie atmen, auch eben diese Landschnecken.
Genau, die haben sich evolviert. Schnecken heißen auch wissenschaftlich Gastropoda, also griechisch für Bauchfüßer. Warum, kann man sich jetzt denken. Also die setzen sich eben zusammen aus dem Kopf und dem Fuß. Also die Gemeinschaft aus Kopf und Fuß wird wie bezeichnet?
Kopffüßer.
Genau.
Finde ich deshalb sehr lustig, weil es ja bei Kindern so eine Phase gibt, wenn Kinder was malen, malen sie ja Kopffüßer, also irgendwie Beine und einen Kopf.
Ja.
Da sieht man, wie Kinder voll die Oberzoologen sind.
Mega Oberzoologen sind alles Malakologen?
Genau.
Malakologen. Auf jeden Fall Schnecken. Auch Riesenvarianz, also die kleinste haben wir eben schon gesagt, 0,7 Millimeter. Die größte, die hat eine Körpergröße von 90 Zentimetern, nämlich die große Rüsselschnecke.
Ist das eine Landschnecke? Oder
das ist eine Landschnecke.
Okay, und wo lebt die?
Das weiß ich doch jetzt nicht. Ich habe meine nominierten Tierarten vorbereitet. Ach so, stimmt.
Ja, und die ist ja gar nicht nominiert.
Nee, die große Rüssel leider nicht. Kommt also noch. Superlative, aber leider nicht. Also wer jetzt Bock auf große Rüsselschnecken hat, wo die leben und so weiter, muss es selbst googeln. Habe ich nicht vorbereitet. Es gibt wahrscheinlich sehr, 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 sehr viele Schneckenarten und ein ganz, ganz großer Teil davon lebt im Meer, weil sich die Schnecken eben tatsächlich im Meer evolviert haben. Und typisch für die Schnecken ist natürlich die harte Schale, die sich, du hast es eben schon gesagt, bei den Nacktschnecken teilweise zurückgebildet hat und auch bei einigen Meeresschnecken zurückgebildet hat. Bei den Meeresschnecken, die keine Schale mehr haben, ist auch spannend. Viele davon haben andere Abwehrmechanismen, weil natürlich ist die Schale so eine Sicherheit für die Schnecke vor Austrocknen, aber eben auch vor Feinden. Und einige der Meeresarten, die die Schale zurückgebildet haben, haben andere Abwehrmechanismen. Unter anderem ernähren die sich von Nesseltieren und können dann eben diese Nesselzellen selbst in so Hautausstülpungen einlagern. Und dann wäre es natürlich unangenehm, diese Tiere zu fressen. Es gibt auch andere Schnecken, Meeresschnecken, die keine Nesseltiere fressen, sondern Algen fressen und dann tatsächlich auch Chlorophyll einlagern können und sich davon ernähren. Das machen wir nochmal in einer anderen Folge. Das ist ganz spannend. Da gibt es eine Arbeitsgruppe am Museum König, die damit arbeitet. Und das ist echt irre. Also die können dann das Zucker, das das Chlorophyll bildet, dann eben selbst als Nahrung verwerten. Also völlig abgefahrene Tiere. Weichtiere, halt geil. Ne?
Und vielleicht nochmal ganz kurz, bei diesen Nacktschnecken lohnt sich unbedingt auch mal, überhaupt nochmal im Internet so ein paar Fotos von denen anzugucken, weil diese Meeresschnecken ohne Schale, die zeigen ja dann häufig auch, dass mit ihnen nicht gut Kirschen essen ist. Die sehen super hübsch aus, super bunt, haben alle möglichen Warnfarben, also man kommt gar nicht so leicht auf die Idee, dann die zu essen.
Vielleicht kommen wir jetzt schon zu dem ersten Nominierten und streuen dann die Infos zu den anderen dann so ein, dass wir jetzt nicht den kompletten Infoblock machen. Also jetzt kommt einer der Nominierten, bunte Schnecke, wunderschön. Also ich finde, es ist optisch einer der schönsten Nominierten.
Highlights der fünf.
Also es ist ein optisches Highlight.
Genau. Hatten wir überhaupt schon gesagt, dass fünf nominiert sind? Egal.
Ach so, aber es gibt fünf Nominierte und wir wollten uns Fotos angucken. Ich google jetzt erstmal Mollusk of the Year, das könnt ihr dann auch googeln, wenn ihr zur Wahl kommen wollt. Hier, internationales Weichtier des Jahres 2024 bei senckenberg.science. Also wenn ihr Molluske des Jahres, dann geht auf diese Seite, internationales Weichtier. Und jetzt kommt die gepunktete Papierblasenschnecke, Micromelo undatus, über die wir jetzt sprechen wollen. Und ich zeige ein Bild, dass wir das beschreiben können. Ist natürlich immer toll, Bilder zu zeigen beim Podcast. Das ist ein Traum.
Kann man aber das zeig auch mir wenigstens mal das Bild.
Machen? Das ist so klein. Ist
Wow. Okay. Ganz schön bunt.
Genau.
Und also heißt nochmal wie?
Die gepunktete Papierblasenschnecke.
Auch ein sehr, sehr guter Name.
Man muss aber auch tatsächlich sagen, dass diese Namen teilweise nur für diese Wahl erfunden wurden in Deutsch, weil diese Tiere vorher noch keinen deutschen Namen hatten.
Ah, okay.
Weil es sind jetzt nicht so die Gassenhauer, ne? Also man muss mal sagen, also wir hatten ja noch so eine Weichtier des Jahres-Wahl für den Tierisch-Podcast. Da gewann der gemeine Krake. Ja. Der kommt heute nicht vor. Wir sind jetzt schon viel, viel zu lang. Wir sind da einfach, es gibt so viel zu erzählen.
Aber
also, kommen wir zu den Tieren. Das hier ist die gepunktete Papierblasenschnecke. Wir sehen hier schon, die ist gerne auch mal mit Freunden unterwegs. Also die trifft sich gerne mit anderen Papierblasenschnecken. Man sieht jetzt so ein Bild, wo drei Papierblasenschnecken zusammen abchillen. Und um das mal zu beschreiben, also die hat so ein kleines tonnenförmiges Häuschen hinten auf dem Rücken, das so rot gemustert ist.
Und dann hat sie so ein, ja, das ist dann ja der Fuß, der so teilweise durchsichtig ist, einen wunderschönen blauen Rand hat und so weiße eben Punkte. Sonst wäre sie nicht gepunktet.
Genau, die gepunktete Papierblasenschnecke. Dieser Körper, wenn man den mit UV-Licht bestrahlt, dann leuchtet der total krass. Und zwar verrückterweise das Häuschen in knallrot und der Körper in leuchtend grün.
Super.
Also optisch auf jeden Fall ein totales Highlight, muss man mal sagen. Und also die ist winzig. Die sieht auf den Fotos natürlich groß aus, aber ist halt von nah fotografiert. Also eigentlich sind die sehr, sehr winzig, gehören eben zu den Papierblasenschnecken, sind tags und nachts aktiv, Fleischfresser. Die ernähren sich, wir hatten es eben von Abwehrmechanismen, ne, dass sich einige Schnecken von Nesseltieren ernähren. In dem Fall ernähren sie sich von Borstenwürmern, Polycheten, und die lagern dann auch diese Gifte ein und nutzen sie dann, um sich eben gegen Feinde zu verteidigen. Also das können die auch. Toll fand ich auch, dass die mit mehreren Tieren unterwegs sind. Ich habe so einen Bericht, wie jemand die gefunden hat. Die findet man, wer die jetzt unbedingt sehen will, weil sie so schön aussieht, die findet man eher nicht beim Tauchen. Die findet man eher in so seichten Uferbecken, so am Meeresrand. Da kann man die manchmal beobachten. Also eher, wenn man zu Fuß unterwegs ist, als wenn man
taucht.
Wenn man taucht, genau, in so Gezeitentümpeln. Mhm. Das Verbreitungsgebiet ist absolut spektakulär. Also die haben ein absolut weites Verbreitungsgebiet im östlichen Atlantik, also von den Kanarischen Inseln, Kapverden bis nach Südafrika, westlicher Atlantik, Bermudas, Florida, Karibik, Golf von Mexiko, Panama, Costa Rica.
Aber immer warm. Hat es gerne warm.
Genau, also tropisch auf jeden Fall. Und es wird vermutet, das weiß man aber gar nicht so richtig, dass man sie wahrscheinlich weltweit in tropischen und subtropischen Regionen finden kann.
Okay, dann komme ich jetzt mit Kusa Flussmuschel.
Ja.
Also die Fluss oder...
Also muss man ja erstmal sagen, klingt jetzt nicht so spannend.
Nee, aber pass auf. Auch... jede Stimme wert, denn die Kusa-Flussmuschel, die kommt also in Amerika vor.
Gehört zu den. Was ist denn Kusa?
So heißt der, glaube ich, der Fluss, in dem die, oder dieses Flusssystem. Mhm. Diese Fluss- und Teichmuscheln, der wissenschaftliche Name für diese Gruppe sind Unionidae, und die gehören zu den stärksten gefährdeten Tiergruppen der Welt. Also zum Beispiel in Nordamerika sind 65% dieser Unioniden-Arten bedroht. Und das liegt daran natürlich, dass wir stark in diese Süßwassersysteme eingreifen. Und das ist, wie wir alle wissen, eigentlich doof. Vor allem, weil wir dieses Wasser ja eigentlich auch gerne trinken würden. Und da helfen uns ja diese Muscheln, denn die sind Filtrierer. Mhm. Also alle möglichen Schwebstoffe und so holen die da raus.
Warum sind die so gefährdet?
Ja, weil wir eben so eingreifen in diese natürlichen, keine Ahnung, diese Bäche werden halt häufig begradigt oder
ausgebaggert,
das Flussbett wird einbetoniert. Dann ein sehr großes Problem ist tatsächlich, wenn auch zum Beispiel wieder Eingriffe in Landökosysteme, wenn dann starke Erosion ist, dann werden sehr, sehr viele Schwebstoffe, also ja Erde, Sand in diese Flüsse mit eingespült. Und das reduziert einfach die Qualität dieser Gewässer und damit die Qualität des Lebensraums.
Ja, es sind ja auch, also weiß ich jetzt nicht, bei der Kusa-Flussmuschel. Bei der Kusa-Flussmuschel, wie es da ist, aber hier bei der Rheinmuschel sind ja auch invasive Arten ein Riesenproblem, verschiedene Krebse, die eingeschleppt wurden und so weiter.
Genau, und jetzt aber hier die Kusa-Flussmuschel, mir geht der Name super glatt über die Lippen, die haben einen ganz besonderen Lebenszyklus. Also das Männchen gibt seine Spermien einfach in das Wasser ab. Und dann werden die über die Kiemen oder von den Kiemen der Weibchen aufgenommen.
Mhm, also eingeatmet quasi.
Ja, genau.
Das Sperma
also,
wird erstmal
eingeatmet. Genau. Das ist erst schon mal gut. Also da sind dann die Eier und die befruchteten Eier an den Kiemen. Da ist super viel Nährstoffe übers Blut in Anführungszeichen und immer viel Sauerstoff. Und daraus entwickeln sich sogenannte Glochidien, also sozusagen die Muschellarven. Und die werden dann freigesetzt und die wie so kleine Pac-Mans, hieß es in der Beschreibung, schwimmen die durchs Wasser und werden dann eingeatmet von Fischen und heften sich an die Kiemen bei den Fischen an. Und dann leben sie sozusagen parasitär eine Weile und dann fallen sie wieder ab und suchen sich dann unter Umständen nochmal einen größeren Fisch.
Und sehen diese Glochidien, sehen die schon aus wie so kleine Muscheln? Oder?
Nee, ich glaube nicht. Also das weiß ich jetzt wiederum gar nicht so genau.
Also, wir googeln
nochmal. Also naja, gut, angeblich sie würden aussehen wie kleine Pac-Mans. Also sie brauchen ja auch diesen Schutz nicht. Sie haben garantiert noch nicht so eine richtige feste Schale. Mhm. Das kommt dann erst später. Dann irgendwann sind sie sozusagen groß genug, dann fallen sie ab und leben am Boden von solchen Bächen und Flüssen und ernähren sich eben als Filtrierer. Und das machen sie ganz schön lange, denn tatsächlich diese Kusa-Flussmuschel kann 79 Jahre alt werden, also ganz schön alt.
Ja, genau. Also ja, ungefähr wie wir.
Genau. Ja. Ungefähr wie wir, genau. Hoffentlich.
Kusa Flussmuschel. Gott sei Dank hast du die übernommen.
Genau. Zurück zu dir. Wen hast du noch dabei?
Genau. Ich nehme jetzt den Seeschmetterling.
Okay.
Damit ich dann mit der Landschnecke ende. Und dann können wir uns so ganz verträumt mit dem Liebesspiel der Weinbergschnecke enden. Also zum gewellten Seeschmetterling. Mhm. Der gewellte Seeschmetterling gehört zu den Seeschmetterlingen. Erstmal überraschend. Oder Flügelschnecken.
Ah. Mhm.
Und das beschreibt eigentlich das Tier auch ganz gut. Mhm. Ah, wir haben uns die Kosa-Flussmuschel.
Ja, aber die echt die Kosa-Flussmuschel. Du kannst, guckst sie dir an, aber sie, also ihre, also das, was sie kann und ihr Lebenszyklus ist interessanter toller. Als ihr Aussehen. Sieht toll aus.
Mega süß.
Genau. Also man muss dazu sagen, also
oh ja, guck mal.
Ist sie eben so mehr oder weniger auch Cecile. Also
ja.
Verhält sich dann ruhig nach ihrem abenteuerlichen Jugendleben.
Dann hält sie mal den Ball flach.
Dann hält sie den Ball flach. Also ganz, ganz irgendwie, wie nennt man das? So ein ganz abenteuerliches Jugendleben, ja genau. Und später dann eher so ein bisschen ruhig.
Ja, halt so ein bisschen braun. Die heißt auch auf Englisch, genau, weil die habe ich nämlich in der Ankündigung der Weichtierwahl so verkackt, schon. Auch auf Englisch wusste ich nicht, wie man dieses Tier ausspricht.
Okay.
Weil die heißt The Coosa Fiverridge. Und ich habe dieses Fiverridge gelesen und habe gedacht, die heißt Fiverridge.
Das klingt wiederum...
Sekusa Fiverridge.
Und Sekusa Fiverridge, das ist das nicht so eins von diesen Dormitories bei Harry Potter?
Ja.
Oder ist
genau.
Es so eine...
Oder
ist es die
Fiverridge.
Ja, genau. Oder die australische Form von diesem Sport, den die immer machen.
Genau. Fiverridge, da gibt es die goldene Kusa-Muschel zu gewinnen.
Genau,
und man sieht jetzt tatsächlich, darum kam ich jetzt gerade drauf und erinnerte mich, dass ich das verkackt habe. Man sieht so diese Five Ridges.
Ja.
Also, ich finde sie süß. Es hat so eine braune
Muschel.
Sie ist
aber ganz schön groß, also glaube ich.
Ist sie?
Oder ich habe mich geirrt, weil ich habe ein anderes. Ach, guck, dieses Bild hatte ich von ihr.
Ja.
Und da habe ich mir eingebildet, dass sie groß
ist. Ja, aber
ist.
Das sieht, die Fische schwimmen halt viel weiter hinten. Darum sehen
naja,
die
aber vielleicht ist sie ja 78,5. Dann könnte die auch schon groß sein.
Ja, all diese Bilder könnt ihr euch übrigens, weil es ist immer blöd, über Bilder zu diskutieren, wenn man einen Podcast macht. All diese Bilder könnt ihr euch auf der Seite vom Senckenberg Museum, die ich eben schon angekündigt habe, eben zum internationalen Weichtier des Jahres anschauen. Also ich finde sie süß.
Okay.
Wir hören jetzt auf mit dem optischen Bashing
und
gehen aber jetzt zum
zu deinem Schmetterling da.
Seeschmetterling. Also
der auch eine Schnecke ist.
Ohne jetzt dein Bashing weiterzuführen,
nein.
Aber ist jetzt ein bisschen mehr los als bei der Kusa. Muschel.
Was soll da heißen? Das ist ein bisschen mehr los. Also meine Kusa
optisch.
Optisch.
Weil meine also verhaltensmäßig
Moment,
war die unglaublich.
Eben.
Nee, ich
also
meine
alle anderen sind
optisch.
Total langweilig dagegen.
Ja, auf jeden Fall. Nee,
in der Kategorie Fortpflanzung
kriegt
die auf jeden Fall einen
genau,
Oscar.
Genau, es gibt schon,
Muschel-Oscar.
Hinterher müssen wir wie hieß es denn nochmal, Herzblatt, müssen wir nochmal kurz unsere
ich dachte eher wie beim Oscar, es gibt halt so 1000 Unterkategorien. Also sozusagen, wenn man nicht bei Weichtier des Jahres gewinnen würde, was ja noch gar nicht gesagt ist, dann könnte man vielleicht trotzdem in der Unterkategorie coolste Fortpflanzungsstrategie noch gewinnen.
Coolste Fortpflanzungsstrategie, ja, aber ich, also die Kusa...
Nee, ist alles noch nicht aus.
Fiverridge.
Also Fiverridge. Für alle Harry Potter-Fans ein Muss, die Fiverridge zu wählen.
Jetzt beeinflusst die Leute nicht.
Nee, pst, genau. Also.
Also, wir sind jetzt bei diesem...
Schmetterling.
Bei dem gewellten Seeschmetterling. Mhm. Und der sieht wirklich toll aus.
Ja, finde ich auch. Hat
guck
auch
mal.
Ja, ich finde, die haben, das muss man sowieso mal sagen, auf dieser Seite, ich finde, die haben das echt cool gemacht und haben wirklich schicke Fotos
Schöne
von den
Fotos,
Tieren.
Auf jeden Fall. Also wir beschreiben mal, es ist tatsächlich eine Schnecke, wie gesagt, die Flügelschnecken, sieht aber ehrlich gesagt nicht so aus. Sieht eher aus wie ein Kalmar, ne? Finde ich, weil es hat so die dreieckig, das ist tatsächlich das Haus.
Mhm. So also, V-förmig, ja genau.
Genau, so V-förmig und ganz durchscheinend. Mhm. Also man sieht da drin den Eingeweidesack, der bei den Schnecken ja immer sozusagen vom Mantel geschützt ist. Dann oben sieht man diesen Fuß, der eben zu so Flügeln umfunktioniert ist und alles so ganz zart und durchscheinend, was vielleicht diesem Tier auch zum Verhängnis werden könnte, mehr dazu später.
Ja.
Und dann siehst du diese Fransen.
Mhm.
Und das ist nämlich crazy. Das gehört nicht zur Schnecke, sondern das sind Polypen, so Nesseltiere, die sich auf der Schnecke absetzen.
Mhm.
Und man weiß bis heute nicht, ob das die Schnecke nervt oder ob sie es gut findet.
Könnte ja ganz gut sein, oder? Weil die nesseln, wenn jemand kommt und der Schnecke blöd will.
Genau, das war mein erster Gedanke. Tatsächlich habe ich im Internet aber nur gefunden, dass vermutet wird, dass es beim Schwimmen hilft. Aber mein erster Gedanke wäre auch gewesen, dass es ja so ein Schutzmechanismus ist und dann vielleicht so eine Symbiose. Also die Polypen werden schön durchs Meer getragen, wie genau, erkläre ich gleich. Und die Schnecke hat so eine Sicherheit.
Ja.
So eine
also man sieht,
Sicherheit.
was wir schon vorhin angesprochen haben, Forschungsoptionen ad libitum
auf
bei
jeden
den Weichtieren.
Fall. Bei allen Nominierungen gibt es wahnsinnig viel noch zu entdecken. Also alle können jetzt Molluskenforscher werden und da mega abliefern. Also
allerdings die Meriten
kann man auf jeden Fall sagen. Jetzt habe ich gerade schon bewegt sich durchs Meer gesagt. Tatsächlich gehören diese Schnecken zum Plankton.
Mhm. Also ganz klein auch.
Sind winzig klein, also meist weniger als 1 Zentimeter ist die Gehäusegröße. Also vorne sind dann noch die kleinen Flügelchen dran. Die schweben dann eben wie Schmetterlinge durch die Luft, durchs Wasser und treiben zusammen mit dem anderen Plankton und machen auch diese Wanderung des Plankton mit.
Okay.
Also da nochmal zur Erinnerung, also die größte Bewegung an Organismen auf der Welt wird ja vom Plankton durchgeführt in den Meeren. Also Plankton, Zooplankton setzt sich aus Ruderfußkrebsen, Krill, Fischlarven, aber eben auch so kleinen Schnecken zusammen. Und jede Nacht steigen eben Myriaden von diesen Kleinstlebewesen aus den Tiefen des Meeres auf und sinken dann tagsüber wieder ab. Warum machen sie das Ganze tagsüber? Verbergen sie sich vor Raubtieren, wie zum Beispiel Kalmaren oder Fischen. Und wenn dann die Nacht anbricht, dann gehen sie nach oben, um da eben Phytoplankton, also winzig kleine Algen zu futtern. Und das ist also eine wahnsinnige Biomasse, die sich dabei bewegt.
Genau. Und vielleicht nochmal, sagen wir ja öfter, dass Evolution ist nicht so, das ist dann deshalb, hat da nicht einer groß drüber nachgedacht. Aber der Vorteil ist natürlich, dass wenn man nachts oben ist, dass man nicht so leicht Beute von Vögeln werden kann, die da ja tagaktiv sind.
Genau richtig. Es wird geschätzt, dass die dabei bewegte tierische Biomasse sich auf etwa 1 Milliarde Tonnen beläuft.
Also krass.
Unfassbar, wenn man sich das vorstellt. Mit dabei unser Freund, der Seeschmetterling. Und was ich halt so total krass finde, wir haben eben schon diese Schale beschrieben und die ist halt wirklich so ganz, ganz fein. Und man muss sich aber gleichzeitig vorstellen, bei dieser Wanderung, die dieses Tier macht, also die leben in Tiefen von bis zu 300 Metern. In 300 Metern herrscht ein Wasserdruck von 30 Bar und 4 Grad Celsius, also total kalt. Und dann natürlich oben an der Wasseroberfläche 1 Bar und womöglich 15 Grad. Und all das kann diese ganz feine Schale überstehen. Das finde ich unglaublich. Die haben tatsächlich nicht alle Flügelschnecken, nur zum Teil. Unser Freund, der gewellte Seeschmetterling, hat die und diese Schale, die besteht aus Calciumcarbonat und wie du eben schon gesagt hast, durch die Versauerung der Meere ist das tatsächlich ein Problem, weil diese Schalen extrem anfällig sind. Nochmal ganz kurz, die Versauerung der Meere ist die Abnahme des pH-Wertes des Meerwassers, wird verursacht durch die Aufnahme von Kohlenstoffdioxid, also durch CO2.
Ist eigentlich Kohlensäure, kann man sagen. Also CO2 in Wasser ist Kohlensäure.
Genau. Je mehr CO2 in der Luft, desto mehr CO2 dann im Wasser und desto saurer wird dann das Wasser. Und damit haben eben nicht nur die Seeschmetterlinge, aber unter anderem die Seeschmetterlinge schwer zu kämpfen. Von daher sind sie wahrscheinlich stark bedroht.
Und ganz kurzer Exkurs da vielleicht mal, wie man sieht, wie Sachen wie Biodiversität und Klimawandel zusammenhängt und wie sich das auch gegenseitig dann blöderweise verstärken kann. Denn wenn jetzt die Versauerung der Meere so groß wird, dass diese Organismen, ja, dass es die nicht mehr gibt, weil ihre Gehäuse immer sich auflösen. Du hast ja eben diese gigantische Menge gesagt und die wiederum speichern ja Kohlenstoff. Also das heißt, wenn die Meere zu sauer sind und diese ganzen Tiere, es gibt diese Tiere nicht mehr, dann kommt der ganze Kohlenstoff, der in diesen dann sterbenden Tieren ist, der wird dann ja CO2 sehr wahrscheinlich.
Ja.
Also das Ganze verschlimmert dann den Klimawandel.
Plus, ist klar, der Zooplankton ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Nahrungskette.
Ja.
Das heißt, wenn viele dieser Tiere wegfallen, fallen eben eine Stufe drüber in der Nahrungskette nochmal ganz andere Tiere weg, wo eben auch Kohlenstoff gespeichert ist. Und es ist natürlich auch ein Riesenscheiß, wenn diese Tiere dann verschwinden. Also es gibt bei Seeschmetterlingen 2 unterschiedliche Gruppen. Die einen sind die mit dieser kleinen, feinen Schale. Die anderen haben die Schale tatsächlich rückgebildet.
Ja.
Die, die keine Schale mehr haben, die sind Karnivor, jagen vor allem die Flügelschnecken mit Schale.
No way.
Ja, und zwar haben die echt dann vorne schon, die sehen dann schon fast so aus wie Cephalopoden, also wie irgendwelche Kalmare. Die haben vorne so Tentakel entwickelt, mit denen die dann die armen anderen Seeschmetterlinge aus ihrer Schale rausziehen. Also brutal. Unser Freund, der wellige Seeschmetterling, der hier gewählt werden kann, macht das anders. Der ist ein Schleimfresser, sagt man sozusagen.
Das klingt ja sehr sympathisch.
Klingt total schön. Ist aber...
Wird ihm auf jeden Fall Stimmen bringen.
Also ein Schleimfresser klingt doch toll. Ist aber wirklich fantastisch, weil die machen wie ein Fischernetz aus Schleim, bis zu 5 Zentimeter breit sein kann. Also wir haben ja eben gesagt, die Schale ist kleiner als 1 Zentimeter. Also die machen dann so ein großes Netz wie aus Schleim, treiben dann mit dem Plankton eben hoch und runter und fangen in diesem Netz so verschiedene Körperrückstände von anderen Planktontieren, Kot, was auch immer sich da so sammelt, und das fressen sie dann ab und können so eben ganz viel Futter akkumulieren.
Ich verrate schon, dass ich schon gewählt habe. Ich sage aber nicht was. Aber alle anderen müssen unbedingt noch mitwählen. Das ist ja einfach so.
Auf jeden Fall, ich habe noch nicht gewählt. Ich will mich jetzt heute erstmal nochmal weiter informieren.
Genau, dann.
Dann würde ich an dich überreichen.
Genau. Und zwar ein Tier, was ich schon, was ich finde, was schon einen super coolen Namen hat. Das klingt irgendwie britisch. Also auf Englisch nämlich The Brief Squid.
Genau. Hat jetzt nichts mit Post zu tun.
Nee, es ist hier der atlantische Kurzkalmar. Und der atlantische Kurzkalmar ist also ein ganz kleiner von diesen Kalmaren. Wir hatten ja gesagt, also dieser Giant Squid 10 Meter, unser atlantischer Kurzkalmar nur so maximal 12 Zentimeter groß. The Brief Squid ist...
the Brief Squid. Now to something completely different.
The Brief Squid. Genau. Also The Brief Squid, der ist auch unbedingt, muss der gewählt werden, denn The Brief Squid, der gehört zu den Tieren oder zu den wenigen Kopffüßern, die große Schwankungen der Salinität aushalten können. Also man kennt ihn aus den Meeresbereichen von großen Flussmündungen im Atlantik. An der Küste Nord- und Südamerikas lebt er. Also normalerweise, also ich sag das mal, Salinität wird als Parts per Million, also Salzionen Parts per Million Wasser.
Also Salinität, genau. Salzigkeit.
Normale Salzigkeit vom Ozean, 35. The Brief Squid kann 17,9, also das ist ja dann fast die Hälfte, es kann also super viel Süßwasser da reinkommen.
Schon fast so brackig, ne?
Genau, und dann wird er plötzlich kompliziert, also 17,9 statt 35.
Klingt erstmal, als wäre es eher so ein unkomplizierter Typ.
Genau, aber dann bei 16,5 stirbt er innerhalb von 48 Stunden.
Ah,
also dann ist irgendwann mal gut, aber eben schon mit dieser, dass er schon diese Schwankung von 35 auf 17,9 aushalten kann, dieses starke Abfallen der Salinität, das ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Mhm. Über den wissen wir, also der scheint relativ weit verbreitet zu sein. Immer wieder wird der bei irgendwelchen, also ist immer Beifang, dann findet man den häufig, aber deshalb steht er hier zur Wahl, weil man gesagt hat, boah, wir müssen viel, viel mehr über den wissen. Wir wissen nicht, wie groß ist seine weltweite Population. Wir wissen nicht, ob er abnimmt oder ob die Population stabil ist. Und weil er wahrscheinlich ursprünglich oder vielleicht sogar jetzt noch relativ häufig ist, spielt er eben eine ganz, ganz große Rolle in diesem Nahrungsnetz der Ozeane in diesen Bereichen.
Mhm.
Deswegen, der muss erforscht werden.
Okay.
The Brief Squid.
The Brief
This was squid. A brief information
This
about the Brief Squid.
The Brief Squid. Wir hatten ja die Tierischwahl des Weichtieres irgendwann mal auf Instagram abgefeiert. Da kam der Oktopus sehr oft, und also der gemeine Krake. Den schaffen wir jetzt heute nicht. Den werden wir auch nochmal machen. Und dann hört ihr ja auch noch mehr über die Kopffüßer.
Genau.
Und hier haben wir jetzt schon mal den Brief Squid kennengelernt.
Ja.
So, jetzt das finale Tier, Leute. Also wir haben jetzt, na, zählen wir nochmal auf, the wavy bubble snail, die gefleckte Papierblasenschnecke.
Dann haben wir, bin ich selber schon wieder ganz...
Die Flussmuschel.
Die Kusa-Flussmuschel.
Genau.
Kusa-Flussmuschel.
The
Brief Squid. Achso, the Brief Squid kommt später.
Dann haben wir den welligen Seeschmetterling und the
Brief
Squid.
Squid.
Und jetzt Finale mit dem lebenden Leuchtstab.
Oh, auch sehr gut.
The Glowstick Snail. Also wir sind jetzt wieder bei den Schnecken, wie immer, wenn ich dran bin. Und das ist eine luftatmende Landschnecke und die kommt in Südostasien vor. Die Familie heißt Pupania und das leitet sich ab von den Pupanbergen im Nordosten Thailands.
Okay.
Dort leben die.
Mhm.
Warum ist diese Schnecke fantastisch?
Und
diese
nominiert.
Schnecke und nominiert. Ja. Der Name verrät es schon so ein wenig. Der lebende Leuchtstab. Diese Schnecke leuchtet. Und das ist was ganz Besonderes, denn tatsächlich gibt es mehrere Mollusken, die leuchten. Du hast es schon erzählt, also Biolumineszenz ist bei Mollusken nicht so ganz selten, aber das trifft auf die Meeresmollusken zu, also auf die Mollusken, die im Meer leben. Da hast du gerade was ganz Abgefahrenes
ja,
auch erzählt.
Aber das verrate ich nicht nochmal. Wir sind so weit, also wir machen nochmal diese Kopffüßer, also Oktopusse und Squids und Tiefsee, machen wir nochmal extra.
Na gut, bam, also Frau wird es nicht verraten, das wäre auf jeden Fall
das
ein geiler Fact.
Das ist mega heil. Soll ich es doch sagen? Willst du, dass
ich es gerne
sage?
Du kannst es doch mal so anreißen, dann ist es ein Teaser.
Aber wie soll ich es nur anreißen? Naja, ich bemühe mich. Also es gibt nämlich den Humboldt-Squid. Das ist ein eben so ein Kalamar der Tiefsee. Der kommuniziert mit Biolumineszenz, mit Biolumineszenz-Signalen. Und jetzt kommt das absolute Highlight. Er kombiniert die unterschiedlichen Einzelsignale zu etwas, was Forscher vermuten lässt, dass er, wie wir Wörter zu Sätzen zusammenbauen, dass er Einzelsignale zu Satzsignalen zusammenbaut.
Also quasi wie so ein Morse-Code aus Lichtblitzen.
Ja, genau.
Der Wahnsinn.
Aber echt.
Ja, das schauen wir uns dann nochmal genauer an in unserer Kopffüßer-Folge. Das klingt auch schon wieder sehr nerdig, ne?
So eine verkopfte Sache.
So eine verkopfte Fußfolge auf jeden Fall. Und diese Biolumineszenz, die wurde bei Landschnecken tatsächlich einmal entdeckt. Bei der Landschnecke, die hat auch keinen deutschen Namen, Quantula striata. 1942 wurde die von einem Forscher namens Haneda entdeckt und die produziert dieses Licht in einem Organ im Kopfbereich, das dieser,
es könnte
Mann oder Frau, Forscher oder Forscherin namens Haneda so ganz bescheiden das Haneda'sche Organ genannt hat. So, und bei dem weiß man, das wird häufiger, diese Lichtblitze, also die sendet sie aus, wenn sie gerade unterwegs ist, wenn sie frisst. Das Licht gibt es bei Eiern, bei Jungtieren, aber eben auch bei den ausgewachsenen Schnecken. Und diese Lichtblitze scheinen häufiger zu werden, wenn sich Schnecken begegnen. Das heißt, es könnte auch eine Form der Kommunikation sein. Aber okay. 1942 entdeckt, bis heute weiß man nicht, warum machen die das. Und jetzt kommen wir wieder zu unserem lebenden Leuchtstab, unserer nominierten Schnecke. Und die macht weniger diese Leuchtblitze, sondern die sendet fast durchgehend dieses Licht aus. Also auch tags und nachts, diese Schnecke leuchtet eigentlich. Genau, und dieses Dauerlicht, was die eben ausstrahlt, Pupania crossei heißt die. Das stammt dann auch nicht aus dem Schleim irgendwie, sondern von Leuchtzellen am vorderen Teil des Fußes. Und wir können uns ja noch mal kurz ein Foto angucken. Also die sieht tatsächlich, wenn die jetzt gerade nicht leuchtet, sieht die aus, also jetzt jeder Malakologe stirbt jetzt, aber ich finde halt wie so eine stinknormale Schnecke halt.
Stinknormal gibt's ja nicht.
So ein flaches, flaches Gehäuse. Warte mal, ich zeig dir erst, wenn sie nicht leuchtet.
Ja.
Dann sieht sie so aus. Also fast so wie so eine Schnirkelschnecke, also bloß sehr viel abgeflachter, das Häuschen.
Also die haben auf jeden Fall ein sehr sympathisches Foto von der dahin gemacht, wenn sie nicht leuchtet.
Wenn sie nicht leuchtet, wenn sie leuchtet, dann sieht das so aus. Also dann schimmert es so aus dem Häuschen. Es sieht so ein bisschen aus, als würde sie nachts mit Taschenlampe lesen. Wenn sie sich zurückzieht.
Das stimmt.
Vielleicht liest sie auch.
Ich glaube auch.
Hier sieht man aber auch, dass der ganze Fuß leuchtet, wenn sie so von unten auf der Glasscheibe läuft. Aber es sieht tatsächlich so ein bisschen aus, als würde die einfach gerne lesen.
Ich glaube auch.
Und hätte dann so eine Nachttischlampe halt an. Das wurde erst entdeckt, dass diese Schnecken leuchten 2023.
No
also
way.
Ganz,
aber das
ganz
ist aber dann
frisch.
Kriegt die auch noch den Preis Newcomer.
Newcomer of the Year Award.
Genau, weil es gibt also ganz unabhängig davon, wie der Wettbewerb ausgeht, hatten wir ja coolste Fortpflanzungsstrategie.
Hübscheste, optisches Highlight.
Genau, dann haben wir Newcomer. Dann haben wir noch, wie nennt man das, Literaturreferenz, speziell für den Fiverridge.
Ja,
genau, also jeder.
Und der Seeschmetterling.
Und the brief Squid for his understatement. The British understatement of the brief squid.
Ja, genau. Genau, und diese hat eben so einen Special-Effekt dann sozusagen. Und Newcomer of the Year, also 2000, also eigentlich Special Effects ist, glaube ich, auch noch besonders.
Ja, also. Genau, also wir gucken erstmal, wie diese Wahl zum Weichtier des Jahres, wie doll wir die beeinflussen konnten, wie da die Voting-Zahlen hochgegangen sind. Und wir hoffen dann, dass der Wettbewerb größer wird, dass also diese ganzen Unterkategorien noch dazukommen. Und das, sagen wir mal, ab 2026 ist auf jeden Fall im Hauptprogramm abends im Fernsehen übertragen.
Hauptprogramm und wird auch im Chinese Theater in Los Angeles überreicht, glaube ich. Und ja. Wir in Robe, Frauke.
Das stimmt.
Ich werde
die
übrigens...
Die Mütter sind wir nicht richtig, weil eigentlich haben ja andere das schon auf dem Weg gemacht.
Die Mütter der Weichtiere.
Ja, aber wir sind immer die Top-Promoter.
Top-Promoter. Also ich finde, wir kriegen auch so einen Preis.
Ich finde auch.
Von so eine goldene
Schnecke.
Goldener Oktopus ist schwierig. Also es muss eigentlich so ein Ring sein, wie so ein Europa-Stern.
Wir haben ja blöderweise haben wir ja gar keine Zeit mehr, weil was wahrscheinlich alle Mollusken machen können, sind, sie können Perlen machen. Also diese Perlenmuscheln, das kennt ja jeder, aber diese Fähigkeit, die hängt eben mit diesem Exoskelett zusammen und das können wahrscheinlich alle Mollusken machen. Also bei manchen kommt was ziemlich Langweiliges raus, also nämlich dann eben so eine kleine Sepia-Kugel sozusagen, aber also wenn es um Awards geht, das machen die gleich selber.
Das heißt, wir bekommen dann so Weinbergschneckenperlenohrringe. Genau. Das finde ich okay als Trophäe. Apropos Weinbergschnecke, damit wollten wir enden.
Aber jetzt sind wir zu spät.
Oh Gott, wir sind viel zu spät.
Wir sind
Frauke.
Zu spät. Ja, aber das
Scheiße,
ist ja auch kein Wunder, wenn man die ganze Zeit immer was mit Schnecken macht, ist man halt spät dran am Ende.
Wir sind spät dran. Genau. Und du hast recht, dann müssen wir die Beschreibung des Sexspiels der Weinbergschnecken müssen
es
wir
gibt
auch
so
auf
viel
eine
zu
andere
sagen.
Folge. Also wie man schon merkt, wir müssen eigentlich 38 Folgen
ja,
haben.
Ja, wir dachten, also ich will nicht für dich sprechen, aber ich dachte erst, naja, komm, Weichtier, mal gucken, was wir da zusammenkriegen. Und jetzt sind wir in der Situation, dass wir quasi die Doppelfolge Weichtier machen.
Also,
wir können vielleicht, wenn es rauskommt, also wenn dann am Ende der Preisträger ist, vielleicht machen wir nochmal eine Gala. Also eine Gala-Veranstaltung.
Eine Gala-Veranstaltung.
Und zwar, da kommen dann nochmal Highlights aus der Welt der Malakologie. Also was die alles Tolles machen. Da kommen wir nochmal zu Perlen und zu Biolumineszenz und zu bunte
Sex.
Giftigkeit und allem Firlefanz.
Dementsprechend müssen wir jetzt aber, also geben wir jetzt die Verantwortung an euch erstmal. Geht auf die Seite, wir legen sie auch nochmal in unseren Shownotes ab, aber wenn ihr googelt internationale Weichtierwahl 2024, dann kommt ihr auch auf der Seite vom Senckenberg Museum raus und dann könnt ihr da vom Senckenberg Institut raus und dann könnt ihr da toll abstimmen und macht das bitte. Ich finde, die Weichtiere haben es wirklich verdient, dass sie mal ordentlich Aufmerksamkeit bekommen und mal ordentlich Stimmen bekommen.
Ja,
und
unbedingt.
Ja, genau. Und jetzt hatten wir ja eben nochmal alle aufgezählt. Also ihr habt sie jetzt im Kopf und ihr habt hoffentlich jetzt schon einen Favoriten. Und wenn nicht, schaut es euch nochmal an.
Ja. Also die Seite ist, wie gesagt, gut gemacht. Es gibt tolle Bilder. Es gibt zu jedem Nominierten nochmal ein Profil, so ein, eine Seite Informationen. Wir hoffen auf eine gerechte und gute und erfolgreiche Wahl.
Und macht alle mit, wenn ihr Bock habt, dann zeichnet, malt. Also ich träume eigentlich davon, dass irgendeiner einen Song macht. So ein Weichtier-Song. Ja,
genau.
Also irgendwie so, dass wir den Weichtieren mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen können. Und dann feiern wir die nochmal ordentlich auch auf unserem Instagram-Kanal bei Weltwach ab. Und es soll so richtig abgehen.
Und wir gehen jetzt mal uns Abendgarderobe suchen für die große Gala, die wir dann noch machen werden.
Ich zieh mein Schneckenkostüm an. Oh. Ich habe ja ein Schneckenkostüm.
Ich guck mal. Ich mach was mit Biolumineszenz. Irgendwas, was leuchtet.
Klingt toll. Also, macht's gut.
Bis dahin. Ciao.
Tschüss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.